So, also, Nordkorea haben wir uns als Thema vorgenommen. Nordkorea deshalb, weil es ist ein Thema, das zwar nicht auf den ersten Seiten der Zeitungen steht, es ist aber ein Thema, das auch wenn es etwas weiter hinten in den Nachrichten vorkommt, die internationale Politik doch bewegt und mit sehr viel Fürsorglichkeit, mit sehr viel Zustimmung, mit sehr viel falschen Gedanken in Bezug auf das, was selbstverständlich ist, behandelt wird. Und von daher haben wir uns vorgenommen, heute wieder einmal ein Thema aus der Welt der internationalen Politik, eben Nordkorea, zu behandeln, hier Gegenargumente zu entwickeln, die, wie wir denken, zu nichts anderem führen als zu einer ziemlich grundlegenden und fundamentalen Kritik an der Einrichtung dieser Welt. Aber schauen wir uns die Argumente und die Sache einmal an. Also, vor nicht allzu langer Zeit, am 9. Oktober 2006, hat Nordkorea gemäß Selbstauskunft eine Atombombe zu Testzwecken gezündet und das hat viel Aufregung hervorgerufen. Zum Beispiel Fragen des Inhalts, wie dürfen denn die Nordkoreaner das überhaupt? Und was wollen die Nordkoreaner eigentlich? Und natürlich die fürsorgliche und auch immer die Politik in Anspruch nehmende Frage, was können wir, was sollen wir tun? Heute mit mir im Studio, Migge, dürfen die Koreaner das? Das ist ja eine Frage, die dort aufgemacht wird.
Ja, sicher, das ist eine Frage, die aufgemacht wird und die quasi mit jeder Nachrichtensendung auch dem allgemeinen Publikum feilgeboten wird. Und man sollte sich an dieser Frage voll Folgendes überlegen, nämlich welche Subjekte stellen diese Frage eigentlich? Und umgekehrt muss man sich auch überlegen, ob man sich als normaler Mensch, der einfach mal so diese Nachrichten im Fernsehen mitbekommt, an dieser Frage beteiligen soll, also ob man sich darüber den Kopf zerbrechen soll. Nur schon mal ein Hinweis, wenn man sich als normaler Mensch, der so durch sein Werkeltagsleben stolpert, seinen Notwendigkeiten nachkommt, arbeiten geht, um ein bisschen Geld zu verdienen, sich neben dem, was man so tagtäglich treibt, auf einmal die Frage vorlegt, dürfen die Nordkoreaner eine Atombombe haben, dürfen sie eine zünden? Dann imaginiert man sich, also man begibt sich in die Pose eines Richters, der quasi über den Streitereien, die zwischen Gewaltmonopolen stattfindet. Also Nordkorea ist ja ein staatliches Gewaltmonopol und die anderen Anrainerstaaten, alles Gewaltmonopole oder die Staaten, die wie diejenigen, die im Sicherheitsrat sitzen, also das sind doch die Subjekte, die über Atomwaffen verfügen wollen und die sich darum streiten. Und wenn man jetzt als normaler Mensch sich an dieser in die Pose begibt, ich stehe quasi drüber und entscheide jetzt, na, die dürfen nicht oder alle dürfen nicht, dann ist es erstens ziemlich albern, weil man ist ja irgendwie nur ein ohnmächtiger Knecht in diesem Laden und zu einer Entscheidung sowieso nicht befugt. Und vielleicht sollte man sich zusätzlich noch auf jeden Fall überlegen, was eigentlich ist, wenn man sich auf diese Frage einlässt. Also nicht nur, es ist ja nicht nur reichlich albern, sondern auf einmal stellt man sich ja auf den Standpunkt über die Gerechtigkeit militärischer Waffensysteme zu entscheiden, darüber zu entscheiden, wer darf welche haben und wer nicht. Und am Ende landet man sehr notwendig bei dem Punkt zu sagen, ja, bei denen leuchtet es mir ein, die brauchen Atomwaffen, bei denen leuchtet es mir nicht ein, die dürfen keine haben. Also man teilt auf einmal die Welt, des Gewalt, der Gewalt, die Welt des Krieges ein, nach Urteilen, die dürfen nicht.
Im Grunde genommen ist das ja der Versuch von ganz gewöhnlichen Leuten, die denken, ich mache mir mal politische Gedanken, zu imitieren das, was große Weltpolitiker, also Leute, die tatsächlich über Gewalt und Macht in dieser Welt verfügen und manchmal nicht zu knapp auch von dieser Gewalt Gebrauch machen, diese Stellung zu kopieren und sich hinzustellen und zu sagen, jetzt mache ich mir mal genau wie so ein Außenpolitiker die Gedanken, in diesem Fall über Nordkorea oder die Vereinigten Staaten, und mache dort die Frage auf, ja, dürfen die das? Dürfen die Gewalt anwenden? Dürfen die Vereinigten Staaten von Amerika oder dürfen nur die berechtigten Atomwaffenstaaten überhaupt Waffen haben? Darf da noch einer zu? Das ist eine ziemlich verkehrte Herangehensweise überhaupt an die Frage, was auf der Welt passiert. Man kann es ja schon im Grunde genommen daran bemerken, die Staaten, die sich dazu entscheiden, eine Waffe, eine Atombombe und sei es zu Testzwecken herzustellen und dann auch einmal zu zünden. Diese stellen sich absolut nicht die Frage, ob sie dürfen. Das Dürfen, dieses, es muss eine Genehmigung her für Staaten in dieser Welt. Das könnte schon einmal auffallen, diese Frage, darf ich als Staat so etwas machen, ist überhaupt nicht der Standpunkt, der in dieser Welt von Staaten eingenommen wird. Im Gegenteil, sie sind offensichtlich von der Notwendigkeit überzeugt, dass sie solche Massenvernichtungswaffen unbedingt brauchen für ihre nationale Sicherheit, ihre außenpolitische Handlungsfreiheit in dieser so schön eingerichteten Weltordnung. Und eigentlich spricht es ja weniger für die Weltordnung und weniger für die darin sich tummelnden staatlichen Subjekte, dass diese Selbstverständlichkeit, man muss gerüstet sein, man muss Gewaltmittel haben bis zur höchsten Kategorie, diese Selbstverständlichkeit, die ist es ja, mit der sie argumentieren. Und es gibt ja auch einige Atommächte, die für sich sogar einen Sonderstatus herausnehmen.
Ja, also um nochmal auf den ganz banalen Punkt, den du schon angesprochen hast, hinzuweisen. Also es ist ja gar nicht so lange her, da hat man erfahren, dass Indien über Atombomben verfügt und gezündet hat, in Pakistan ebenso. Zugegeben haben es die Israelis zwar nicht, aber es weiß jeder, auch die haben Atombombenarsenale in ihren Kellern liegen. Da ist die Frage, die von diesen Politikern nie gestellt worden, dürfen die das, sondern sie haben gesagt, unsere Sicherheit, unsere Handlungsfreiheit, unsere Außenpolitik hängt davon ab. Und da haben sie auch große Vorbilder, als sie diesen Schritt gemacht haben. Es gibt ja 5 Hauptmächte, die sitzen auch alle im UNO-Sicherheitsrat. UNO-Sicherheitsrat ist die Institution, die anerkanntermaßen über die Frage Krieg und Frieden zu entscheiden hat, die darüber befindet, ob die Kriege zu Recht oder zu Unrecht geführt werden, die dann einschreiten oder die manchmal sagen, dieser und jener Staat, der ist uns nicht recht, der verletzt die Menschenrechte oder was auch immer, dann beschließen sie selber einen Krieg gegen diesen Staat. Naja, auf jeden Fall diese 5 Mächte, das sind die USA, das ist Russland, China, England und Frankreich, die sitzen ja an dieser Stelle in der UNO, im UNO-Sicherheitsrat, gerade weil sie über gewaltige Potenziale von Massenvernichtungswaffen verfügen, weil sie daraus auch ihre Macht beziehen, anderen wirklich auf die Füße treten zu können.
Ja, und diese Macht, diese Atommächte, das verrät uns ja eigentlich schon wieder einiges über die Einrichtung dieser Welt. Diese 5 Staaten, diese Atommächte und Vetorechte des UN-Sicherheitsrats, die verwandeln ihre eigenen Ansprüche an die Welt, an alle übrigen Staaten, selbstverständlich in etwas ganz anderes. nämlich nicht einfach als Interesse der besonderen Beherrschung der Welt und ihrer Ordnung, sondern in den Rechtsstatus bei allen weltweiten militärischen, strategischen und kriegerischen Händeln des Staaten und zwischen den Staaten, dann eine Frage, tja, die eigentlich keine Frage ist, aufzuwerfen, nämlich: Dürfen die anderen das? Dürfen die anderen, was wir ihnen erlauben? Jetzt ist zwischen Staaten das Verhältnis des Erlaubens und Genehmigens gar nicht das Gewöhnliche. Es ist ja immer schon ein Anspruch, wenn man sich hinstellt: Dürfen die das? Und bei diesen Atommächten, tja, bei den Atommächten, da hat die Frage nichts direkt Lächerliches an sich, weil allen voran natürlich die USA, sie Macht und Mittel haben, ihre Urteile über das, was andere Staaten dürfen, zu vollziehen, durchzusetzen. Sie haben sich die Mittel ja nicht zugelegt, um sie überhaupt nicht einzusetzen, sondern um mit ihnen zu drohen, um im Zweifelsfall diese Drohung auch glaubwürdig zu machen, indem sie, tja, überlegene Gewalt zur Durchsetzung derjenigen Ordnung auf der Welt einsetzen, die sie für richtig halten. Und wenn wir also heutzutage mit der Frage konfrontiert werden in Fernseh, Rundfunk, in den Zeitungen: Dürfen die Nordkoreaner das? Dürfen die Nordkoreaner überhaupt sich aufrüsten? Ist es nicht ein Schurkenstaat und so weiter? Dann wollen wir jetzt mal in das Material einsteigen und uns das angucken, weil dieser Vorspann, diese kurze Bemerkung über die Frage des Dürfens, sie dient ja dazu, sich klarzumachen, welche Gewohnheiten heutzutage schon lange vorliegen, wenn gefragt wird: Was ist eigentlich in der Welt los? Was ist in Nordkorea? Was ist im Iran? Was ist im Irak los? Was ist dort los? Und man fasst mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, leider mit der falschen Frage: Dürfen die das? Alles schon in die Kategorien der Zulassung durch die Groß- und Weltmächte, statt sich zu fragen, was ist dort eigentlich unterwegs, was ist dort eigentlich wirklich los. So, hier sind wir wieder mit dem Gegenstandpunkt in Index auf Radio X. Und die Frage: Korea, was zeichnet eigentlich Korea als diesen Sonderfall aus? Wir beschäftigen uns heute ja damit, dass dieser Staat vor einiger Zeit eine Atombombe gezündet hat, um zu zeigen, er kann so etwas, und damit einhellig auf der Welt auf Protest gestoßen ist. Und wir fragen uns, was ist eigentlich dort los? Warum in diesem Fall, Migge?
Ja, also vielleicht eine kleine Vorbemerkung dazu, was jetzt wirklich in Korea los ist, also was da passiert, wie dieser Staat zum Beispiel seine Wirtschaft organisiert hat, wie er mit seinen Leuten wirklich umspringt, kriegt man aus den Mitteilungen, die hier in den Zeitungen nachzulesen sind, die man aus dem Fernsehen entnehmen kann, das kriegt man eigentlich gar nicht mit. Also gescheite Urteile über das, was in Nordkorea passiert, sind nicht zu haben. Aber man kriegt immer die Urteile mit, die zum Beispiel von den Amerikanern in erster Linie, aber dann, das wird ja auch hier in der hiesigen Öffentlichkeit als Urteil über dieses Land geteilt, was die dagegen haben, das kriegt man schon sehr wohl mit. Und es sind also lauter negative Urteile über dieses Land, negativ in dem Sinn, weil es sind lauter Abziehbilder von einem Anspruch, den die freie westliche Welt und allen voran die Amerikaner gegenüber dem Rest der Welt aufmachen. Also man kann zum Beispiel lesen, nachlesen, Nordkorea, das ist doch, ist das nicht ein Produkt des Kalten Krieges, und die weigern sich doch glatt, den amerikanischen Sieg in diesem Kalten Krieg anzuerkennen, weil die haben sich nicht zum Beispiel auf Marktwirtschaft umgestellt. Die haben keine Demokratie eingeführt. Ja, jetzt müssen die doch eigentlich einsehen, dass sie historisch gesehen auf der falschen Seite stehen. Nein, sie halten einfach an ihrem System fest, verwandeln ihre Nation nicht nach dem Vorbild des amerikanischen Freiheitsstalls in eine Nation, wo man wählen darf, wo man sich seinen lieben Gott ausdenken darf, wie man gerade will, wo man nicht unbedingt dem Geld hinterher rennt. Also einfach das, mehr erfährt man über Korea nicht, außer es ist eine große Abweichung gegenüber dem, was Amerika für den Way of Life für die Menschheit erfunden hat. Und es ist ja auch ein sehr harter Anspruch. Es ist ja nicht nur einfach die Verkündung einer Idee, einer Theorie der Amerikaner, sondern diesen Way of Life sind sie ja gewillt, und dafür haben sie schon etliches unternommen, in die ganze Welt zu tragen. Und diejenigen Staaten, die sich dagegen wehren, die werden in der letzten Konsequenz auch immer mit Krieg bedroht. Also nochmal vielleicht an einem anderen Beispiel. Man hört zum Beispiel, die haben ein falsches Wirtschaftssystem. Bei denen geht es glatt nach einem Kommando zu und die schotten sich gegen den Weltmarkt ab. Ja, was soll man denn eigentlich dagegen haben, dass dort gesagt wird, so, wir machen die Wirtschaft jetzt nach folgenden Gesichtspunkten und das wird eingeteilt und dann macht jeder das, was ihm zugewiesen wird. Man hat ja auch, ich will das vielleicht an der Stelle mal einfügen, man wird wahrscheinlich nie erfahren, im ganzen Leben nicht, was aus Nordkorea zum Beispiel geworden wäre als Kommandowirtschaft. Genauso übrigens wie beim sozialistischen Ostblock, als es die Sowjetunion gegeben hat. Was aus denen hätte werden können, auch wirtschaftlich, auch für die Leute, wenn sie nicht mit Beginn ihrer Existenz kriegerisch bedroht worden wären durch die durch den amerikanischen Anspruch auf eine Weltherrschaft von Marktwirtschaft und Demokratie. Man wird es nicht erfahren, speziell im Fall Korea. Die haben sich dazu entschlossen, so etwas wie eine sozialistische Republik aufzubauen. Das erste, was sie an den Hals gekriegt haben in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, war ein ganz heißer Krieg. Und da haben sie sich echt recht und schlecht behaupten können mit der Unterstützung von Chinesen und Russen. Und die fortgesetzte Kriegsdrohung, also die Amerikaner stehen bis heute im Süden der koreanischen Halbinsel. Sie sind umzingelt von amerikanischen Waffen. Sie sind immer damit befasst, um ihre eigene Existenz, und zwar in dem ganz elementaren Sinn zu kämpfen. Naja, wie gesagt, was die hätten machen können aus ihrer Kommandowirtschaft, wird man nie erfahren. Jetzt wird es ihnen umgekehrt. Das ist ja das Urteil, zum Vorwurf gemacht, wird gesagt, naja, Kommandowirtschaft. Und dann, es ist ja kein Wunder, dass so ein armes Land dabei rauskommt, dass seine eigenen Leute noch nicht einmal ernähren kann.
Also diese Art und Weise, darüber zu reden, ne? Man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, ja, wir machen uns schlau und wir beurteilen mal, möchten wir gern in Korea leben, ja. Käme vielleicht zu dem Ergebnis raus, nein, wir möchten nicht in Korea leben, aber wir haben auch unsere Einwände gegen ein Leben in den Vereinigten Staaten oder in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Standpunkt ist überhaupt nicht derjenige, der irgendwo eingenommen wird, sondern dieser Standpunkt ist einer, der ist so etwas von exterritorial zu der Beurteilung von Staaten auf der Welt. Heutzutage heißt es ganz einfach, es ist, und das ist der maßgebliche Standpunkt, es ist nicht so wie in Amerika, es ist nicht so wie bei uns, es ist anders. Und wenn wir ohne jegliche Sympathie für Nordkorea zu hegen uns das anschauen, bemerken wir die erbarmungslose Parteilichkeit. Ist es einfach, die diese Beurteilung vorantreibt und dann sogar heuchlerisch dazu kommt und sagt, guckt euch mal die Koreaner an, die rüsten gerade und ihre Bevölkerung hungert. So, als ob in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen mit ihnen verbündeten Staaten nicht auch die Frage Aufrüstung mit Waffen eine Selbstverständlichkeit darstellt, die nicht Maß daran nimmt, wer vielleicht noch etwas mehr an Lebensmitteln möchte. Nein, das ist die Heuchelei zu sagen, seht euch diese falschen Burschen an, da muss doch, ja was eigentlich, Lebensmittel hin? Nein, da muss was anderes hin, da muss eine Gewaltkulisse aufgebaut werden, dann muss eine Kriegskulisse aufgemacht werden, weil die armen Menschen werden falsch beherrscht. Man merkt, es kommt auf andere Punkte an. Es kommt darauf an, dass hierzulande und vor allen Dingen bei der Weltmacht die Widersetzlichkeit gegen das, was Amerika der Welt als Weltordnung verordnet, allein schon ein Grund ist, einen Gegensatz festzuhalten, der bis zur Kriegsdrohung festgeschrieben und dem Staat, dem diese Kriegsdrohung aufgemacht wird, zur Last gelegt wird. Die Gepflogenheiten, die in Amerika und in der sogenannten freien Welt als Maßstab angelegt werden, sind ja nicht diejenigen, wie lebt man und wie gut lebt man, sondern es sind die Fragen der Unterwerfung unter die Weltmacht und die verweigerte Unterwerfung unter das, was Amerika verlangt, Kontrolle über die Welt, Kontrolle über den Weltmarkt, Kontrolle vor allen Dingen über jene Güter, die Macht verleihen und von denen Amerika jede Menge hat, nämlich Waffen und die effektivsten Waffen. Die Kontrolle darüber und dass hier ein Staat, Korea, diese Unterwerfung verweigert hat, das ist für die USA ein Angriff auf das fundamentale Sicherheitsinteresse der USA. Man sieht, was dort überhaupt in die Kategorie des Sicherheitsinteresses eingeht. Es heißt, wenn Amerika sich vornimmt, die Weltordnung beinhaltet, dass wir kontrollieren, wer über Waffen verfügt, und zwar über solche Waffen, dann ist das ein Verstoß gegen unsere Sicherheit.
Genau. Also es gibt ja oft die Vorstellung, Sicherheitsinteresse ist, ich schaue, dass bei mir alles erstens ordentlich läuft und wenn einer kommt und mir Böses will, dann verteidige ich mich. Ne? Das ist ganz offensichtlich bei den Amerikanern nicht so gemeint, übrigens bei den anderen Staaten auch nicht, aber die sollen heute mal nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Bei Amerika gibt es den Standpunkt einer Weltkontrolle über den Gewalthaushalt, den die einzelnen Staaten verwalten, und zwar gemäß amerikanischem Interesse verwalten dürfen oder auch nicht. Also da liegt eigentlich der Punkt, wenn sich einer diesem Anspruch widersetzt, wenn er sich diesem Anspruch nicht unterwerfen will, wenn er sogar Anerkennung für eine abweichende Haltung und eine abweichende Existenz, eine Andersartigkeit für sich in Anspruch nimmt, genau dann sagen die Amerikaner, halt, Moment, hier ist unser Sicherheitsinteresse und das ist identisch mit, ich habe die Kontrolle über alle anderen verletzt. Und da gibt es dann nur eine Schlussfolgerung für die Amerikaner. Es ist nämlich für sie Grund genug, einem ganzen Staatswesen einen Krieg zu erklären. Und man sollte sich auch nichts vormachen darüber oder dahingehend, der Krieg hat noch nicht stattgefunden. Er ist noch nicht heiß geführt worden, wie zum Beispiel gegen den Irak des Saddam Hussein. Aber das heißt ja nicht, dass die Amerikaner Nordkorea in Ruhe lassen würden oder in Ruhe gelassen hätten in den letzten Jahren. Also es sind Wirtschaftssanktionen beschlossen worden, wie die kriegen keine Öllieferungen zum Beispiel, die werden von dem allgemeinen Zugriff oder Zugriff auf die Ölressourcen dieser Welt ausgeschlossen, soweit es in der Macht Amerikas steht. Es sind sogar mal Verträge geschlossen worden mit Korea, sie verzichten auf ihre Atomtechnologie, im Gegenzug kriegen sie andere Formen von Energie, zum Beispiel diese berühmten Leichtwasserreaktoren, die nicht atomwaffenfähig sind und so weiter und so fort. Diesen Vertrag hat Amerika gebrochen, ja, oder nicht eingehalten. Die haben einfach gesagt, nein, dieses System ist nach wie vor in seiner Andersartigkeit ein Schandfleck, den wir, das ist jetzt zwar ein moralischer Ausdruck mit dem Schandfleck, aber ist ja erklärt worden, worin die Amerikaner diesen Schandfleck bestimmen. Es geht gar nicht ohne, dass dieser Schandfleck, dieser Schurkenstaat von der Welt verschwindet. Sie haben die Nordkoreaner neben Wirtschaftssanktionen auch versucht, politisch total zu isolieren. Und vor allen Dingen haben sie dem Ansinnen Nordkoreas quasi in Verhandlungen mit Amerika einzusteigen einfach verweigert. Also die Koreaner haben ja für sich gesagt, okay, wenn ihr so vehement dagegen seid, dass wir uns Atomwaffen zulegen, dann können wir doch einen Deal machen. Also ihr wollt das, das kostet einen Preis, nämlich unsere Anerkennung als Nordkorea, so wie wir sind, und ihr gebt uns eine Sicherheitsgarantie, Amerika. Das sagen die Amerikaner, nein, um überhaupt mit euch in Verhandlungen zu treten, müsst ihr die Letztversicherung für eure Existenz aufgeben. Also das ist quasi, sie haben Abstriche und eine Rücknahme ihres abweichenden Daseins und ihrer Existenz als Vorleistung zu bringen, damit es dann überhaupt so etwas wie Verhandlungen geben kann.
So, hier hört Index, das aktuelle Magazin, heute mit dem Gegenstandpunkt. Wir beschäftigen uns aus gegebenen Anlass mit der Frage Nordkorea und dem, was in der Welt über Nordkorea verlautbart wird, was dort in Gang geschoben wird als ein neuer Fall des internationalen Aufsichtsregimes. Und um nochmal einen Blick darauf zu werfen, wie eigentlich heutzutage Politik gemacht wird, möchte ich einen kurzen Ausschnitt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Samstag vorlesen. Dort steht in einem kleinen Artikel auf Seite 7 Pläne für Schlag gegen Nordkorea. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat nach dem mutmaßlichen nordkoreanischen Atomwaffentest seine Planungen für einen möglichen Angriff gegen Nordkorea vorangetrieben, sowie seine nuklearen Kapazitäten in Ostasien verbessert. Wie die gewöhnlich gut unterrichtete Zeitung Washington Times unter Berufung auf ranghohe Mitarbeiter im Pentagon berichtet, gehen die Planer davon aus, dass die nordkoreanische Plutoniumfabrik in Yongbyon entweder in einer Kommandoaktion von SEALs, Spezialeinheiten der Kriegsmarine, oder durch den Beschuss mit 6 Tomahawk-Marschflugkörpern so schwer beschädigt werden kann, dass deren Wiederherstellung 5 bis 10 Jahre dauern würde. Mit einem simultanen Beschuss von verschiedenen Richtungen solle verhindert werden, dass radioaktive Partikel zu hoch und zu weit in die Luft geschleudert werden, hieß es. Zudem soll Washington den Regierungen in Seoul und Tokio jüngst versichert haben, dass die Vereinigten Staaten Nordkorea mit dem Einsatz nuklearer Waffen drohen werde, um Pyongyang vor einem möglichen Angriff auf Südkorea und Japan abzuschrecken. Tja, und wie geht es weiter? Der Sprecher des Pentagon, Brian Whiteman, bekräftigte nach Angaben des Blattes, die amerikanische Regierung strebe eine friedliche, diplomatische Lösung der Krise an. Soweit dieses Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Samstag. Damit man einen Eindruck hat, nicht jeder liest die Berichte auf Seite 7, worum es zurzeit geht. Sicher, einen heißen Krieg haben die USA gegen Nordkorea noch nicht angezettelt. Aber ist dies ein Grund zur Beruhigung? Sollte man deshalb womöglich gar sagen, die Amerikaner, die sind ja sehr inkonsequent bei dem Irak, da haben sie bei noch nicht einmal vorhandenen Massenvernichtungswaffen gleich das ganze Land in Schutt und Asche gelegt, und bei Korea, da greifen sie noch nicht einmal ein. Es ist sowieso kein guter Standpunkt, Konsequenz in Sachen Krieg zu fordern. Ja, schauen wir uns die Sache nochmal genauer an.
Na ja, gut, also es ist angesprochen worden ja auch in diesen Zitat aus der Rundschau, sage ich schon, aus der FAZ. Amerikaner streben weiterhin eine diplomatische Lösung an. Und man kann ja einfach mal sich kurz vor Augen führen, wie die Diplomatie in den letzten 2-3 Jahren ausgesehen hat. Und da haben sich die Amerikaner ja einen sehr schönen Kunstgriff einfallen lassen. Nämlich sie haben sogenannte Sechsergespräche initiiert. Und Sechsergespräche heißt in dem Fall, dass Südkorea, China, Japan und Russland gemeinsam mit Amerika und Nordkorea an einem runden Tisch sitzen und darüber debattieren, wie man die Koreaner dazu bewegen kann, ihr Atomwaffenprogramm sein zu lassen. Also die, ich drück's mal gleich von meinem Eindruck ergebnismäßig aus. Die Amerikaner haben hier glatt den Versuch unternommen, die Anrainerstaaten Nordkoreas, also die haben alle gemeinsame Grenzen mit Nordkorea, die eben benannten Staaten, quasi einzuspannen in ihre Politik der Isolation und ich sage auch ruhig mal Strangulierung des nordkoreanischen Staates. Die sollten ja eingebaut werden in die Phalanx von Staaten, die quasi das undiplomatische, den undiplomatischen Zweck, den man gegenüber Nordkorea verfolgt, insofern zu unterstützen, als den Nordkoreanern deutlich gemacht wird, ihr habt in diesen anderen Staaten, die um euch herum liegen, keine Adresse, wo ihr euch quasi gegen die amerikanische Drohung rückversichern könnt als möglichen Bündnispartner. Ich würde jetzt sagen, bei den 4 Staaten, die da erwähnt sind, die dabei sind, Südkorea, China, Japan und Russland, sicher, die haben auch etwas dagegen, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine Atommacht entsteht. Oder zumindest eine Macht, die über einen gewissen gewisses Arsenal von Atomwaffen verfügt. Aber es war nicht zu hören und ich glaube es auch nicht, dass diese Staaten auf dem Standpunkt gestanden haben, also muss dieser ganze Staat ausgelöscht werden, die ganze staatliche Existenz, so wie sie existiert, muss vernichtet werden. Und die haben dann sie haben sich herbeigegeben, bei diesen Sechsergesprächen mitzumachen und haben versucht, quasi auch ihrerseits dem amerikanischen Ansinnen die Spitze abzubrechen. Also sie haben dann wirklich versucht, so etwas wie Verhandlungen mit Nordkorea zu führen und ihnen Angebote gemacht. Übrigens, wenn ihr das lasst mit den Atomwaffen, können wir uns in folgenden Sachen einig werden und so weiter und so fort. Die Koreaner ihrerseits haben natürlich gemerkt, solange sie nur mit den 4 verhandeln und da irgendwelche Zugeständnisse machen, da zu irgendwelchen Lösungen kommen, hilft ihnen das nicht, solange die Amerikaner nicht auf der gleichen Welle liegen. Und da haben die Nordkoreaner auch immer wieder festgestellt, dass schon erreichte Zwischenergebnisse von diesen Verhandlungen an den Amerikanern immer wieder gescheitert sind. Das war den Amerikanern immer nie genug und die Amerikaner umgekehrt haben ihren Mitstreitern in diesen Sechsergesprächen immer wieder deutlich gemacht, dass sie eigentlich auf dem Verhandlungswege den Nordkoreanern viel zu viel Zugeständnisse machen.
Es ist ja auch kein Wunder, also wenn man überhaupt sich die Hauptforderung Nordkoreas gegenüber den Vereinigten Staaten anschaut. Die Frage, wir möchten von den Vereinigten Staaten in direkten Verhandlungen ein Zugeständnis, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns nicht als Staat auslöschen. Diese Frage, ein Nicht-Angriffspakt als Zusicherung, als wir wollen nicht von dieser größten Macht der Welt von der Landkarte getilgt werden. Das ist unsere Forderung, wenn man sich überlegt, diese Forderung ist das, was die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten zurückweisen und sagen, uns muss die Freiheit erhalten bleiben, so einen Staat, der uns nicht gefällt, der uns in unserer Fernost-Strategie, in unserer Ordnung des pazifisch-ostasiatischen Raumes stört. Wir müssen uns die Freiheit erhalten und es ist unser Ziel, jeden Störenfried dieser Ordnung, die wir über Ostasien verhängen, zu beseitigen. Darum können wir so ein Zugeständnis überhaupt nicht machen. Das einzige Zugeständnis, das es geben könnte, wäre eine Kapitulation dieses Landes, quasi der Übergang an die Übergabe des Ladens an eine Regierung, die Amerika genehm wäre. Das wäre das Einzige, was wir überhaupt zugestehen könnten. Wenn man sich das klar macht, dann wird deutlich, ein Interessenausgleich daran ist den Vereinigten Staaten, die Nordkorea schon lange auf der Achse des Bösen verordnet haben, nicht gelegen.
Ja, genau. Insofern, wenn man das nochmal beurteilt, diese Einrichtung der sogenannten Sechsergespräche ist halt gerade in der Kombination, man macht so den Schein auf, jetzt verhandeln wir mal mit Nordkorea und dazu laden wir auch noch die ganzen Nachbarn ein. In der Kombination mit der Unerbittlichkeit und Unnachgiebigkeit Amerikas in der Frage, wie stehen wir eigentlich zu der Existenz dieses Staates, zu der auch etwas Andersartigkeit dieses Staates, hast du ja gerade nochmal schön ausgeführt, Andreas, der wird nicht gewollt, der soll weg. Gerade in dieser Kombination kommt raus, dass es den Amerikanern darauf ankommt, quasi eine kollektive Offensive gegen Nordkorea auf die Beine zu stellen, wo sich die Anrainerstaaten China, Südkorea, Japan und Russland dem Programm, dem amerikanisch initiierten und immer wieder auf die Tagesordnung gesetzten Programms der politischen Isolierung und ökonomischen Drangsalierung Koreas anzuschließen. Also, die sollen quasi die Absicht, Nordkorea zu strangulieren, ohne dass man gleich mit der großen Wuchtbrumme auf sie draufhaut, sollen Nordkorea mithelfen zu strangulieren, dass die quasi freiwillig ihre Kapitulation einreichen. Und ich meine, es ist ein Scherz der besonderen Art, dass genau aus dieser Kombination heraus diese Staaten, also ich nenne sie nochmal, China, Südkorea, Japan und Russland, zu wirklichen Betroffenen der nordkoreanischen Politik gemacht wird. Denn es ist ja irgendwie eine einfach nachzuvollziehende Reaktion der Nordkoreaner zu sagen, also wenn mir ein anderer ewig kommt und mir Krieg androht und ich in 10 oder 20 oder 30 Verhandlungen versucht habe, quasi auch durch Zugeständnisse meinerseits, ein Ende der Feindschaftserklärung herbeizuführen und sie schaffen das nicht, ja dann müssen sie ja irgendwie sich überlegen, wenn sie eben nicht kapitulieren wollen, wie kann ich mich gegen diese Feindschaftserklärung zur Wehr setzen? Naja, und dann zünden sie eben auch mal eine Atombombe. Und in dem Moment sind dann Chinesen, Japaner, Südkoreaner wirklich Betroffene eines möglichen Kriegsschauplatzes, der durch das Hin und Her zwischen Amerika und Nordkorea aufgebaut wird.
Ja, man kann es ja nochmal so deutlich machen. Ein Land wie Russland, ein Land wie China hat nun gewiss nicht das Interesse, dass an seiner Grenze eine Macht steht wie Korea, die sie nicht bestellt haben, die nicht genügend Einfluss ihnen erräumt und so weiter. Auch sie haben ja Einfluss als Großmächte, gerne in den verschiedenen Neben- und Nachbarländern. Nur, wenn man es sich genau anschaut, diese Länder sind mit der Kriegsdrohung, die die Vereinigten Staaten ständig aufrechterhalten gegenüber Korea, mit der Kriegsplanung, die, wie vorhin zitiert aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auch verbreitet, was für Kriegsaktionen die Amerikaner jederzeit sich herausnehmen könnten, wollten und es sich frei halten, ob sie dort einen Krieg anfangen. Dadurch sind sie zu Betroffenen gemacht. Dadurch sind sie in der Zwischenzeit auch in die Situation gebracht, dass sie eingereiht werden und von Amerika unter Druck gesetzt werden. Ihr müsst bei der Beseitigung dieses Staates mithelfen. Ihr müsst ihn ökonomisch, wie wir es schon lange tun, dazu bringen, dass er ausgehungert wird. Die Hungersnöte in Nordkorea, soweit sie einerseits selbst gemacht sind, da verweist man auf das System, da müssen die Leute ja unbedingt befreit werden. Umgekehrt, das Aushungern ist ja gerade die Politik. Man will einen Staat ruinieren, man will einen Staat beseitigen. Und an den Forderungen an Nordkorea, was müsste er tun, um das eigentlich auszuräumen, merkt man schon, Nordkorea müsste auf alles verzichten, was ihm überhaupt Sicherheit geben kann, während die Vereinigten Staaten von Amerika auf keine Option, auch nicht auf die kriegerische, verzichten möchten, um diesen Staat, dieses Regime, wie sie es nennen, auch noch zu beseitigen. Hier ist ein weiterer Fall auf der abzuarbeitenden Liste der Weltordnung der Vereinigten Staaten aufgeführt und die verschiedenen Großmächte werden in dieser Region eingespannt, sich nützlich zu machen für Amerikas Beseitigung dieses Regimes. Etwas anderes steht nicht auf der Tagesordnung, etwas anderes ist nicht zulässig und obwohl China und Russland gewiss nicht noch einen amerikanischen Nachbarn in Nordkorea haben möchten, also womöglich so ähnlich wie der Iran jetzt im Irak die amerikanischen Truppen an seiner Grenze hat. Nein, so etwas möchten sie nicht. Bleibt ihnen offensichtlich in ihrer Strategie nur die Frage, entweder sie kriegen tatsächlich richtigen strategischen Ärger mit den Vereinigten Staaten von Amerika, oder sie versuchen, aus dieser Kriegsdrohung etwas zu machen. So lustig ist die Welt eingerichtet zurzeit. Und jetzt, wenn man jetzt völlig ohne Sympathie für irgendeine der beteiligten Seiten und einmal unvoreingenommen schauen wollte, was wollen die Nordkoreaner eigentlich mit einer Atombombe? Naja, die Frage ist so schwer ja auch nicht zu beantworten.
Nee, also wirklich nicht. Vielleicht noch in Fortsetzung von dem Gedanken, den du ja gerade schon angesprochen hast. Für die Anrainerstaaten Nordkoreas ist es ja wirklich eine sehr heikle Angelegenheit, eine heikle Frage, wie sie sich in diesem Konflikt, den sie nicht initiiert haben, sondern der ihnen von den Amerikanern serviert worden ist, wie sie sich dazu stellen. Weil wenn sie sagen, das ist eine Unverschämtheit von den Amerikanern und wir stellen uns an die Seite Nordkoreas und das lassen wir nicht zu, dass hier einfach dieser Staat zumindest in seiner besonderen Existenzweise vom Erdboden getilgt wird, dann haben sie sofort mit der Weltmacht Amerika zu tun und mit allen möglichen Konsequenzen, die eine solche Weltmacht auch diesen Staaten androhen kann. Jetzt haben sie sich offenbar entschieden, diesen Weg, sich gegen Amerika zu stellen, nicht zu gehen, sondern sich quasi in ein Bündnis hinein manövrieren zu lassen von den Amerikanern. Und jetzt sind sie natürlich auch insofern Betroffene, als die Nordkoreaner natürlich sagen, aha, wenn ihr bei dem amerikanischen Programm mitmacht, dann müssen wir auch euch mit unseren Waffen bedrohen. Also zum Beispiel die Japaner. Also so werden sie ja effektiv in diesen, sagen wir mal, noch nicht heißen Kriegsschauplatz hineingezogen. Und die Nordkoreaner, ja, man kann immer noch sagen, Welche Chancen, welche Möglichkeiten hätten die denn eigentlich, sich gegen diese Sache zur Wehr zu setzen? Und da muss man dann mal dazu sagen, es ist so ziemlich scheißegal, was die Nordkoreaner wollen und ob wir, also jetzt meine ich mal uns als normale Menschen, die einfach versuchen, über die Runden zu kommen. Es ist wirklich scheißegal, ob die ein gescheites System haben, wo wir auch sagen könnten, das macht ihr gut, oder ob es ein alternatives Staatsprogramm ist, wo auch die Leute ein bisschen gezwiebelt werden. Also ich würde mal sagen, selbst wenn sie einen ordentlichen Kommunismus hätten, vor die Frage von den Amerikanern gestellt, müssten sie sich auch das fragen, was tun wir jetzt eigentlich, um unsere Sicherheit, um unser Programm, was wir wollen, fortsetzen zu können. Und angesichts der Lage, auch der militärischen Lage, die da gegeben ist, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als das zu probieren und dann auch zu demonstrieren, dass sie das können und haben.
Also, wenn man es auf eine allgemeine Ebene ziehen will, ist es soweit, der Fall Korea zeigt, die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich vorgenommen, in der jetzt vollkommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, kapitalistisch eingerichteten Welt für Ordnung zu sorgen, wie sie sie haben wollen. Alternativ und konkurrierend zu europäischen und japanischen und anderen Großmachtanträgen sagen die Vereinigten Staaten, uns gehört die Weltordnung und wir beseitigen deren Störenfriede. Das, was wir als Störenfried definieren, da haben wir eine kleine Liste und da lassen wir uns auch nicht hineinreden. Auf dieser Liste ist ausgerechnet dieses Land mit seiner Juche-Ideologie und seinem seltsamen Führer ganz oben angesiedelt. Warum? Es ist allein dadurch, dass es sich nicht den amerikanischen Ansprüchen an die Ostasien-Ordnung unterwerft, indem es ganz einfach einen nicht-amerikanisch erlaubten Weg geht, indem es sich nicht einfach einordnet in die Konkurrenz, die Amerika dann schon so ausrichtet, dass auch der Richtige gewinnt, nämlich der Stärkste, weil es sich dort nicht einordnet, wird es mit der Vernichtungsdrohung überzogen und teilweise schon vernichtet, weil das Sterben in Nordkorea ist ja quasi das Aushungern, das Strangulieren, das ist ja die sogenannte friedliche Variante zu dem, was man auch genauso gut von der Vereinigten Staatenseite als Kriegsaktion sich vorstellen kann. Also, wenn diese Aktion so aufgebaut wird, wenn die Weltordnung heutzutage so ist, dass Staaten gegeneinander stehen und der größte und mächtigste kapitalistische Staat in Konkurrenz zu anderen sich hinstellt und sagt, er beseitigt alles, was dieser Ordnung störend ist. Ja, dann ist es kein Wunder, dass immer wieder Staaten wie auch Nordkorea auf die Idee kommen, sie brauchen und wollen als Staatsgewalt, die sie nun mal sind, eine letzte Versicherung ihrer Existenz. Sie verstehen und benennen die US-Politik weltöffentlich als eine Kriegserklärung an sich. Dabei haben sie wohl recht und bereiten sich entsprechend darauf vor. Also, darum behauptet also Nordkorea, eine Atommacht zu sein, legt den Nachweis dafür vor, indem es seine Bombe zündet. Und dass der Versuch wahrscheinlich schief gegangen ist oder nicht viel getaucht hat, dass selbst die USA darauf hinweisen, dass nordkoreanische Raketen keine Gefahr für den amerikanischen Kontinent darstellen, für die USA ist so ein Test. So ein Test, der zeigen soll, wir lassen uns nicht einfach von der Landkarte vertilgen. Ein endgültiger Beweis der Nicht-Hinnehmbarkeit dieses Staates. Das heißt, dieser Atomwaffentest, dieser Versuch, die eigene Existenz mit Massenvernichtungswaffen insofern zu verteidigen, als man sagt, wir hätten was, das richtet auch ganz schön Schaden an. Tja, das tangiert die von den USA beanspruchte militärisch-strategische Handlungsfreiheit im asiatisch-pazifischen Raum. So anspruchsvoll definiert sich amerikanische Sicherheitspolitik einschließlich der Freiheit der Vernichtung missgebilligter oder von ihnen missbilligter Staaten. So steht's wohl.
Ja, ich will vielleicht noch eins quasi als Information hinten dranhängen, weil ja auch jetzt diese anderen Staaten, die an den Sechsergesprächen beteiligt waren, insofern reagiert haben, also aufgrund der Situation, dass Nordkorea eine Atombombe getestet hat, und haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet, auch im Sinne von dem, was die Amerikaner wollen. Also nur mal als Erwähnung, steht wahrscheinlich auch immer auf den Seiten 5 bis 8 in der Zeitung, wo nicht jeder nachliest. Also alle japanischen Häfen sind für die nordkoreanischen Handelsschiffe geschlossen worden. Da haben sich die Nordkoreaner ein paar Devisen verdient. Es werden alle Bankkanäle, wo Nordkoreaner, die im Ausland leben und etwas zurücküberweisen an ihre Leute daheim, die werden überprüft und geschlossen. Neulich habe ich nachgelesen, dass selbst die Welthungerhilfe unter den Verdacht gerät, zum Beispiel Dual-Use-Güter nach Nordkorea zu liefern. Und man kann es sich ja leicht vorstellen, wie das begründet wird. Tja, mit den Nahrungsmitteln werden ja nicht nur arme Kinder ernährt. Es könnten ja auch Soldaten damit gefüttert werden. Also selbst da, dieser Welthungerhilfe, diesem letzten Strohhalm für viele Leute in Nordkorea, wird ja aktiv von der Seite der Amerikaner und jetzt im Paket mit den Amerikanern der anderen Staaten der Hahn abgedreht. Vielleicht noch einen zusammenfassenden Satz. Du hast es eben schon erwähnt, Andreas. Ein schönes Lehrstück über die Diplomatie, über die internationale Diplomatie, weil hier an der Stelle doch der Versuch unternommen wird, ein eindeutiges Kriegsergebnis, nämlich dieser Staat in seiner Existenz und im Willen seiner Behauptung, wird vernichtet, soll ohne Krieg hergestellt werden. Das ist der Inhalt der Diplomatie, und insofern sollte man sich endgültig mal abgewöhnen zu sagen, naja, es ist noch kein Krieg, sondern es ist Diplomatie und wir müssen der Diplomatie eine Chance geben und so weiter. Alles, was da an Vorstellungen existiert, sollte man endlich mal begraben und nicht immer dann irgendwie doch noch innerlich zufrieden sich zurücklehnen und sagen, zum Glück.